D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholt einen schönen guten Abend zusammen. Heute wird's voll. Ich warne euch nur schon mal vor. Ich habe den reparierten Tom Cruise dabei, der uns ja letzte Woche dank technischer Panne die Sendung zerschossen hat. Den hatte ich zur Mission Impossible Weltpremiere in Wien getroffen. Also sind wir heute Abend unter anderem in Österreich, aber nicht nur. Wir fahren nämlich auch zusammen nach Hamburg und treffen da Jan Delay. Freue ich mich schon total drauf. Jan spricht mal wieder den kleinen Raben Socke im Kino. Der Film startet nächste Woche, aber heute schon der Besuch bei Jan in Hamburg. Dann kommt auch noch Anna Wollner vorbei. Die hat sich für uns den Agenten-Thriller Codename Uncle angeguckt und die Hauptdarsteller getroffen. Und ich möchte euch die extrem witzige Komödie Dating Queen und den bitterbösen deutschen Episodenfilm Toilet Stories vorstellen. Also bitte klappt die vor euch befindlichen Tische hoch, bringt eure Rückenlehnen in eine aufrechte Position und schnallt euch an. Eine Stunde Film hebt ab. Meine Fresse, war mir das peinlich letzte Woche. Tom Cruise in Wien getroffen, wollte euch sagen, was er mir erzählt hat und dann das technische Panne in der Sendung. Tom Cruise kaputt, ihr hörtet sozusagen, dass ihr nichts hörtet, nicht mal ein Hu. So, das holen wir jetzt nach. Hatte ich angekündigt, halte ich mich auch dran. Tom Cruise, also umkreischt von 3.000, 4.000 Fans vor der Wiener Staatsoper. Da war nämlich die Weltpremiere, weil sie für den Film auch in dieser Staatsoper in Wien gedreht hatten. Da gibt es Szenen im Film, die man da wieder entdecken kann. Nach stundenlangen Autogrammen und Selfies mit den Fans stand er dann auch irgendwann endlich mal vor mir, schön bei 32 Grad im Schatten, nur halt ohne Schatten, also in der prallen Sonne, also schön mit hier so, ne? Die Suppe läuft einem unterm Hemd den Rücken runter. Jetzt habt ihr Bilder im Kopf, die wolltet ihr gar nicht. Tom Cruise steht also vor mir und weil er im Film ja unter anderem in einer Stuntszene außen an einem startenden Flugzeug hängt. Und zwar in echt. Kein Scheiß. Habe ich ihn auch gleich als erstes gefragt, ob er eigentlich den Verstand verloren hat.
Have you completely lost your mind? I mean, what were you thinking?
I will do anything to entertain an audience. You know, I know. There's a moment it was going down, I did think, what, maybe this wasn't such a good idea. But, it, you know, it's, when you have the opportunity to do something like that and film to entertain an audience, put them on the edge of their seat like that, you know, I'm not gonna pass it up.
Wenn man die Möglichkeit hat, hat er gesagt, dann schlägt man es nicht aus, auch wenn er sich beim Weg runter außen am Flugzeug auch gedacht hätte, er wüsste nicht, ob das jetzt so eine gute Idee war. Er hat so viele Stuntszenen wie irgend möglich selbst gemacht. Das ist ja tatsächlich eins seiner Lieblingsthemen. Das hat er aber auch einfach drauf, muss man sagen. So merkwürdig ich ihn als Typ finde, so als Action-Schauspieler wird er fast immer noch besser mit seinen 53 Jahren jetzt. Was ich aber von ihm wissen wollte unter anderem war, was eigentlich mit der seit Ewigkeiten geplanten Fortsetzung von Top Gun ist. Immer wieder hört man da mal was, dann hört man wieder nix. Also wollte ich das mal von ihm selbst hören. Blöderweise weiß Tom Cruise selbst aber auch nicht viel mehr als ich, was das Projekt angeht.
Don't know, you know. I haven't had a chance to really think about it. I'm actually making a Doug Liman film right now that I'm shooting, Mina. And I'll go fly to Colombia as soon as we finish the press on this to finish that. And then we're shooting Reacher. Another Reacher in the fall and I'll probably start the next mission next summer, we'll see.
Auch nicht schlecht, ne? Eigentlich wollte ich was über Top Gun 2 wissen, stattdessen erzählt er mir, dass er unter anderem demnächst einen neuen Jack Reacher Film und tatsächlich im nächsten Sommer den 6. Mission Impossible macht. Bei Herrn Cruise ist also alles auf Fortsetzung und Franchise gepolt. Ich habe aber nicht nur ihn am roten Teppich in Wien getroffen, sondern auch den immer extrem unterhaltsamen Simon Pegg. Der ist ja zum zweiten Mal in Folge bei einer Mission im Kino dabei, spielt den Technik-Nerd Benji. Und der war auf dem Vorplatz der Staatsoper vor allem mal von der Hitze fasziniert, die wir da zur Weltpremiere hatten.
Amazing, yeah, fantastic. I was overjoyed, thrilled to see so many people and I'm amazed that I managed to stay upright in this heat. But here I am, feeling good, excited to see the film, finally. Yeah, it was awesome.
Zig Securities haben immer wieder mal so kleine Plastik-Wasserflaschen in die Menge geschmissen, damit wirklich keiner dehydriert und umfällt. Aber Stichwort Hitze, da konnte sich Simon Pegg auch, was den Dreh angeht, gut erinnern. Denn unter anderem wurde auch für den Film in Marokko gedreht. Und da gab es eine ganz spezielle Begegnung, hat er mir erzählt, zwischen ihm und einem, sagen wir mal, berühmten einheimischen Insekt.
A scorpion ran over my foot in Morocco. That was pretty scary.
What did you do?
I shouted, ah, Scorpion.
And then?
That's the end of that story.
Was ein Brite halt macht, wenn ihm ein Skorpion über den Fuß läuft. Jetzt habt ihr ein Bild, wie das so ungefähr war mit Tom Cruise und Simon Pegg bei dieser Mission Impossible Rogue Nation Weltpremiere. Deshalb verlassen wir also jetzt auch Österreich und machen uns direkt auf den Weg nach Hamburg. Und da treffen wir in einem nicht näher genannten, weil hochgeheimen Hotel, Jan Delay, grüß dich.
Guten Tag, hallo.
Jan, du bist jetzt ja quasi schon Wiederholungstäter, ne, in Sachen Synchron. Es ist, glaube ich, jetzt der 5. Film insgesamt gewesen, zum 2. Mal Rabe Socke. Und es klingt mittlerweile so, als wärst du in diesem Nebenjob auch echt gut angekommen.
Ja, schön zu hören. Ich freue mich immer wieder, wenn das Telefon klingelt und mir irgendwie eine Rolle angeboten wird, weil der Gag ist, dass das Telefon auch nur klingelt, wenn es irgendwie eine weirde, strange Figur zu besetzen gilt. Dann rufen sie immer mich an, wenn sie eine durchgeknallte Stimme brauchen. Und deshalb ist es halt, eigentlich kriege ich nie Angst, wenn das Telefon dann klingelt, weil es sind immer irgendwie geile Charakter, die ich sprechen soll. Also ich habe da Bock drauf. Und was ich nur gerade gehört habe, ich habe gestern die Hörspiele eingesprochen, neue für den Raben. Und da meinte die Regisseurin, dass sie dass tolle Kritiken gegeben hätte, wie ich das mache und so in so einem professionellen Hörbuchmagazin oder so. Und das freut mich natürlich, weil ich bin halt komplett, also wie bei allem, weil ich halt Hip-Hopper bin, Autodidakt. Und ich habe das nicht gelernt oder bin da mit keinerlei Theorie oder Wissen reingegangen, sondern einfach ins kalte Wasser gesprungen und dachte mir, naja gut, wenn es scheiße ist, rufen sie halt nicht wieder an. Und wenn sie wieder anrufen, war es irgendwie okay.
Dann kann es irgendwie nicht scheiße gewesen sein. Du hast gerade schon gesagt, das Telefon klingelt für die etwas durchgeknallteren Rollen, die halt auch dann auch richtig Spaß machen. Willi war dabei in Biene Maja. Vector war großartig in Ich einfach unverbesserlich. Das war auch eine Stimme, wo du richtig irgendwie einen Fund reinpacken konntest. Was reizt dich an diesen Figuren von vornherein? Schon mal abgesehen davon, dass du mit der Stimme da ein Alleinstellungsmerkmal schaffen kannst.
Naja, wie gesagt, das ist halt meistens so, die rufen halt an, wenn sie was eine verrückte Stimme haben wollen, und eine verrückte Stimme wollen sie immer dann haben, wenn sie einen verrückten Charakter da haben, den es zu besetzen gilt. Und deshalb, das ist bei mir halt dann immer Arsch auf Eimer, sage ich ja super, für die verrückten Charakter komme ich gerne in irgendein Studio und spreche die ein. Wenn sie mich jetzt anrufen würden, ob ich nicht, keine Ahnung, Meryl Streep bei Die Brücke am Fluss synchronisieren möchte, dann würde ich halt sagen, nee, Leute, das ist mir zu öde. Aber da werde ich halt Gott sei Dank auch nicht für angerufen, weil das sind nicht die verrückten Charakter. Ich würde nicht mal Clint Eastwood sprechen bei Die Brücke am Fluss. Aber wenn es um Clint Eastwood in Dirty Harry ginge oder in einem sonst einem Film, dann wäre ich sofort dabei. Würde sich aber auch komisch anhören, wenn Dirty Harry auf einmal so, das ist eine 45er Magnum. Das wäre natürlich eher so gagmäßig, glaube ich. Man muss ja auch immer sehen, dass die Stimme zu dem Charakter passt.
Ist von Vorteil, definitiv. Ich habe mich mal gefragt, inwiefern du diese Sachen, die du jetzt machst, also gerade so im Bereich auch Kinderfilm, inwiefern du das vielleicht auch nur machen kannst, weil du mittlerweile ein gewisses Alter und ein gewisses Standing hast. Also ich stelle mir einfach so vor, weißt du, so als junger Hip-Hopper irgendwie Anfang 20 mit einmal so Kinderdings zu machen, wo immer so viel über Street-Credibility gesprochen wird. Oder meinst du, du hättest das auch schon vor einigen Jahren gemacht, sowas?
Ja, ich glaube schon. Also ich weiß, was du meinst. Aber dadurch, dass, also, wie soll ich sagen, als Hip-Hopper hat man ja, guckt man immer über den Teich, ne, von Anfang an. Also der erste Rap, den ich gehört habe, kam aus Amerika, da ist das Rap erfunden worden, so, und die sind uns immer 20 Jahre voraus gewesen. Und natürlich kam irgendwann auch geiler Rap von hier, aber das hat irgendwie 10 Jahre gedauert, und selbst zu dem Zeitpunkt kam immer noch mehr geiler Rap von da drüben. Und dann wächst da ja nicht nur die Musik, sondern erwächst da eine riesige Kultur. Die werden älter und es kommen ganz viele, dieser Baum kriegt ganz viele Äste. Da kommen dann auch Filme dazu. Und da gibt es auf einmal Hip-Hop-Köche und die machen Restaurants auf. Und da gibt es Tänzer, die werden Choreografen und beeinflussen ganze Generationen von Tänzern. Und so frisst sich der Hip-Hop in das ganze Leben rein. Und das kriegt man ja alles mit, wenn man das beobachtet. Und genauso sind die Hip-Hopper da ja da viel früher schon large geworden, also groß, berühmt, und haben viel Geld verdient haben angefangen, Filme zu spielen. Und dann Animations- und Zeichentrickfilme gibt es ja auch nun schon ein bisschen länger. Und weil man da einfach gesehen hat, dass dort die Leute auch keine Berührungsängste hatten. Also ich meine, Tupac hat zu seinen Lebzeiten irgendwie, ich meine, Poetic Justice ist jetzt kein geiler Film oder so, aber das ist auf jeden Fall auch kein Film, wo Tupac die ganze Zeit rumrennt und rappt und Leute erschießt oder so, sondern das ist ein sentimentaler Charakter, den er da spielt.
Ja.
Und wenn man einfach solche Dinge beobachtet als Jugendlicher, als Fan, dann merkt man, dann hat man nicht diese Berührungsängste und denkt sich, ja, okay, wenn die das machen, dann zeigen sie mir, dass sie diese Berührungsängste nicht haben und dass jeder das irgendwie machen kann, wenn er da Bock drauf, jeder nach seiner Fasson. Und ich bin mir sicher, dass Anfang, Mitte der 90er, wenn ich jetzt einen Augenblick recherchiere, auch schon Hip-Hopper-Charakter in Zeichentrick- oder Animationsfilmen gesprochen haben, Junge.
Hm.
Und dass das mich auf jeden Fall da drin beeinflusst hätte, wenn ich irgendwie zu Bambule, als wir Bambule rausgebracht haben, da war ich jetzt 23, das war 98, wenn dann da jemand gefragt hätte, ey, willst du nicht hier bei The Lion King den Affen sprechen oder so, dann hätte ich sofort ja gesagt. Also ich glaube nicht, dass ich gedacht hätte, oh, meine Street-Credibility. Weil letztendlich ist das so gut am Hip-Hop, dass eine Generation die nächste erzieht. So hatte ich zum Beispiel auch, ich bin eigentlich natürlich ein politischer Mensch, weil ich so aufgewachsen und erzogen worden bin. Und Gott sei Dank eben auch in den wichtigsten Jahren von, sagen wir mal, 12 bis 18 von Public Enemy und solchen Bands, die einem auch Inhalte mitgeliefert haben, aber eben genauso auch Jay-Z, der, und wenn ich dann als politischer Jugendlicher aufgewachsen bin, hier in Hamburg und umgeben von auch linken Szenen, denen ich auch zugetan bin und war, dann bin ich nicht so verkrampft da drin, zu sagen, oh Gott, ich bin Antikapitalist, ich darf das und das und das nicht machen und da nicht auftreten, weil das ist alles Kapitalismus, das ist der Feind, weil ich eben auch von Jay-Z aufgezogen worden und er hat eben auch von Anfang an Kohle verdient und wollte Kohle verdienen und hat sich eine dicke Kette umgehangen und hat irgendwie Diamantenschuhe getragen und das fetteste Auto gefahren und hat halt Sprite-Werbung gemacht und hat halt die Werbung gemacht. So, das war ihm scheißegal und die haben das alle abgefeiert. Und ich bin dankbar dafür, dass ich auch diese Seite von der Kultur quasi mitbekommen habe, weil ich dadurch bei bestimmten Sachen keine Berührungsängste hatte. Wie eben bei solchen Sachen oder auch wenn es darum geht, Nikes toll zu finden und das auch überall zu sagen. Und ja, und selbst wenn es vor 15 Jahren mal die Skandale gab mit den Kinderfabriken, dann ist das halt so und es tut mir auch sehr, sehr leid, aber ich liebe Nikes. Und ohne Leute wie Jay-Z und wie sie mich erzogen haben, könnte ich das so nicht sagen.
Ich finde, in Deutschland haben wir immer so ein Pseudo-Gangster-Rap gehabt. Das ist ja nie wirklicher Gangster-Rap gewesen. Egal, ob jetzt Bushido oder Sido oder K1 oder keine Ahnung was. Klar, ist so ein Gefühl, also was ich habe.
Gangster-Rap gibt es nicht hier. Es gibt hier Straßenrap. Der einzige Gangster-Rapper, den es gibt, ist Khatar, weil er auch wirklich einen Goldtransporter überfallen hat mit Waffen und vielleicht auch noch mehrere Goldtransporter. Und er hat auch wirklich im Knast gesessen. So. Das ist ein Gangster. Und wenn er dann rappt, dann ist das Gangster-Rap, was er macht. Aber 98% von all den anderen, das ist halt Straßenrap. Und die Smarten von denen, die sagen das auch, also Sido würde das auch immer sagen, das, was er macht, ist Straßenrap, das hat mit Gangster nichts zu tun, weil hier gibt es keine Gangster in dem Sinne, hier gibt es keine Ghettos, wo Bloods und Crips rumfahren und dich und deine Familie und alle, die du kennst, einfach über einen Haufen schießen, einfach nur, weil dein Pullover die falsche Farbe hat. Das hört sich immer irgendwie ganz lustig an und es ist lustig, dich die Platten anzuhören, aber ich schwöre dir, wenn du die Typen hier, die das vielleicht glorifizieren oder imitieren in ihrer Musik, wenn du die da drüben mal in South Central in L.A. da aussetzen würdest, die würden das dann nicht mal eine Minute aushalten. Dann würden die nach ihrer Mama schreien und würden zurück wollen. Und dann ist auf einmal futsch die Härte. Insofern ist es klar, dass das natürlich hier in keiner Weise aus dem kommt wie da und deshalb auch in keiner Weise das sein kann wie da. Also,
D-Radio Wissen und eine Stunde Film immer noch zu Gast bei Jan Delay in Hamburg. Grund ist der Film Der kleine Rabe Socke 2, der nicht jetzt diesen Donnerstag, sondern die Woche drauf Donnerstag ins Kino kommt. Und ich wollte mit dir noch ein bisschen, Jan, weitersprechen über die Schauspielerei an sich, weil einerseits machst du Synchronsprecherei für Filme, hast du jetzt ein paar Mal schon gemacht, aber andererseits denke ich mir oft, wenn du auf die Bühne gehst bei deinen Konzerten, ist das ja auch eine Form von Schauspielerei. Also du schlüpfst ja auch letzten Endes in eine Rolle, du ziehst den Anzug an, du hast die Krawatte, du hast den Hut, die Sonnenbrille, also ohne das jetzt böse zu meinen, aber wenn du auf die Bühne gehst, um Musik zu machen, spielst du doch letzten Endes auch eine Rolle, oder nicht?
Ich spiele den Jan Delay.
Ja, ja. Aber die Frage ist, ist das für dich auch eine Form, du dein, ich nenne es jetzt mal, dein Kostüm anziehst, wenn du auf die Bühne gehst? Mhm. Ist das auch, weil du dann in dem Augenblick den Jan Delay zeigen willst und keinen anderen?
Ja, auf jeden Fall, weil es natürlich in dem Moment, wo ich da mit der Disco Number One auf der Bühne stehst, ist eine ganz besondere Form von Premium Entertainment. Mhm. Und da gehört für mich einfach zu einer perfekten Band und zu einer riesigen geilen Show und einem coolen Typen und Entertainer eben auch dazu, dass es visuell ist. Also wie die Synchronsprecher großen Wert darauf legen, dass sie Schauhörspielen.
Synchronschauspieler.
Synchronschauspieler sind, lege ich dann großen Wert darauf, dass es auch eine optische Komponente von unserer Kunst gibt und unserem Entertainment. Und dass ich das dann blöd finde, wenn nicht wir da wie Ketka in ihren Wohlfühlpullis auf die Bühne gehen, sondern das soll halt auch, genauso wie unsere Musik was hermacht, soll unsere Outfits auch was hermachen. Und deshalb will ich da im Anzug auflaufen und würde mir wirklich ein bisschen komisch vorkommen, wenn ich da jetzt irgendwie nicht im Anzug auflaufen würde. Es wäre natürlich ganz normal und es wäre auch alles cool, aber in dem Moment spiele ich den Jan Delay ein bisschen, ja.
Ich muss das noch auf jeden Fall kurz fragen. Johnny Cash hatte San Quentin als eins seiner ganz großen, berühmten Konzerte im Knast. Du hast auch in Hamburg in der JVA gespielt vor kurzem und danach, es tut mir leid, wenn das schon 1000 Leute gefragt haben, danach mussten 600 Schlüssel ausgetauscht werden. Was war da los?
Ey, also du bist der Erste, der das jetzt fragt. Die hat mich nur gebeten, dazu nichts zu twittern, weil Bildzeitung eh mein Feind ist und so und weil man kein Öl ins Feuer gießen soll. Es ist überhaupt keine Story. Die Bildzeitung suchen halt bei mir immer, dass sie was finden. Diese Schlüssel werden jedes Jahr ausgetauscht. Weißt du, aber keiner hinterfragt das und alle, ja, dieses Mal musste es nur 2 Monate früher, also aus Sicherheitsgründen wird es jedes Jahr gemacht, dieses Mal musste es 2 Monate vorgezogen werden, weil ein NDR-Team, was halt mit dabei war, hat halt gefilmt, wie ein Schloss ins Schloss reingeht und da sieht man den Bart von dem Schlüssel ganz kurz. Mhm. Und die hatten halt einfach Angst, denn die haben das auch sofort von der Mediathekseite runtergenommen, dass man das sehen kann und dann Schlüssel nachmachen kann. Deshalb haben sie einfach die 600 Schlüssel neu 2 Monate vorgezogen. Aber es ist so derbe, es ist überhaupt nichts. Und es wurde halt derbe aufgebauscht und jeder hat es geretweetet und so, aber es ist gar nichts los.
Wie war es denn im Knast überhaupt?
Toll, es war ganz krass, es war komplett anders. Da ist es dann schwer, den Jan Delay zu spielen, wenn du einfach andere Bedingungen vorfindest. Weißt du, ich bin es gewohnt, dass es dunkel ist, dass es knallt, dass meine Band da ist und dass alle irgendwie da rumhüpfen. Und in dem Moment stehst du da auf einmal nachmittags um 3, Sonne scheint durch die lichtdurchfluteten Fenster, alle sitzen, dürfen sich nicht richtig bewegen oder wissen nicht, ob sie es jetzt dürfen oder ob sie dann unangenehm auffallen. Und dann kommst du da rein, das ist auf jeden Fall schon mal erstmal eine ganz andere Ausgangsposition. Und dann ohne Band auch noch. Ich hatte wenigstens meine Ladies dabei. Hm. Aber in dem Moment, wo dann der erste Song zu Ende war, haben die so toll applaudiert, das war so, und ich habe ja schon mal ein bisschen Applaus hier und da mitbekommen und auch von ganz früher weiß ich, wie es klingt, wenn 70 Leute applaudieren, aber die 70 Leute hier, die klangen halt wie 500 und das war halt so ein herzlicher Applaus, das hört man einfach, das war so richtig so, wow. Und die haben quasi all das, was ich sozusagen vermisse, von meinen normalen Gegebenheiten, wie es auf einem Konzert ist, was sie nicht geben konnten, das haben sie in diesen Applaus gesteckt. Die Dunkelheit, die Band, das Raven, das Tanzen, das Hüpfen, alles kam in diesem Applaus und das war ein unglaublicher Applaus und in dem Moment war klar, ey, das ist das Geilste hier und ab da war es ein super Flash, aber so am Anfang war es noch so ein bisschen ganz komisch irgendwie.
Krass. Jan Delay, ab nächsten Donnerstag im Kino zu hören, als, wie hast du gesagt, irgendwie Hörspieler?
Als Hörspieler.
Als Hörspieler, genau. In der Figur vom kleinen Raben Socke. Vielen Dank fürs Treffen, hat Spaß gemacht.
Gerne.
Und viel Erfolg und bis bald.
Ja, toll. Wiedersehen.
Oh mein Gott, er ruft an.
Wieso denn? Ihr hattet doch gerade erst Sex.
Der Anruf ist ein persönliches.
Genau, bestimmt. Er hat sich wahrscheinlich nur verwählt.
Hallo?
Oh, hey, hallo, hier ist Aaron.
Oh, hier ist Amy. Ganz bestimmt hast du dich verwählt.
Nein, ich hab dich mit Absicht angerufen.
Er wollte mich anrufen. Du musst sofort auflegen, er ist ganz kein Psycho, oder?
Hey, was gibt's denn?
Ich ruf an, weil ich die letzte Nacht super fand. Vielleicht könnten wir das ja bald mal wiederholen.
Würdest du das bitte nochmal sagen?
Wir sind zurück aus Hamburg und wieder im Eine-Stunde-Film-Studio von D-Radio Wissen und mitten in einer Komödie, die ich wirklich saukomisch finde und die übermorgen im Kino startet. Dating Queen heißt sie und macht endlich die wunderbare Amy Schumer auch bei uns wieder ein kleines Stückchen bekannter. In den USA ist die Frau schon ein ziemlicher Star, ist bekannt vor allem durch ihre jahrelangen Erfolge in diversen Stand-Up-Comedy-Shows. Man könnte sagen, sie ist der weibliche amerikanische Mario Barth, nur halt in intelligent und witzig. Guckt euch bei YouTube mal die Comedy Central Show The Roast Off an. Da werden so Promis in Anwesenheit von verschiedenen Comedians durch den Kakao gezogen. Und bei Amy Schumer ist der Kakao wirklich jedes Mal immer besonders schwarz. Super coole Frau. Ab übermorgen ist sie also wieder mal im Kino in dieser Rolle, die ihr gerade eben gehört habt. Ne? Klassischer Fall von Spieß umgedreht. Nicht ein Typ ist derjenige, der immer nur One-Night-Stands und bloß nichts Festes will, sondern die Frau, die auch im Film Amy heißt. Und die hat nach elend vielen Bettgeschichten jetzt blöderweise einen Typ abgeschleppt, der, oh mein Gott, mehr will.
Er ist zu nett für mich, das weißt du.
Nein, ich wirklich, er ist ein netter Mensch und du verdienst ihn.
Ja, aber weißt du, es gibt schon ein paar No-Gos. Zum Beispiel der Sex, der ist gut, ich meine, wirklich gut. Naja, ich meine, er ist gut, aber er ist nicht der Beste, den ich hier hatte, verstehst du?
Ja, aber die Granate im Bett macht einen nicht dauerhaft glücklich.
Was? Gerade die Granate macht einen dauerhaft glücklich?
Nein, auf keinen Fall. Die sind gruselig. Mit denen will man nicht zusammen sein. Meistens landen genau diese Granaten im Knast.
Amy kriegt die große Panik, denn wie Beziehung geht, das weiß sie nicht, will sie auch gar nicht wissen und zwar auf gar keinen Fall. Das heißt, hier hilft nur eins, man muss die elende Klette abschießen, so schnell wie es geht.
Ich glaube, es ist besser, wir verhalten uns ab jetzt professionell.
Okay.
Verstehst du das?
Ja. Okay. Wir sollten uns öfter sehen, wir fühlen uns zueinander hingezogen.
Nein, ich habe doch gerade gesagt, ich bin verwirrt. Habe ich mich nicht richtig ausgedrückt oder so?
Doch, ich habe verstanden. Ich bin nur anderer Meinung als du. Werden wir doch ein Paar.
Nein.
Das?
Ich habe Pläne.
Was für Pläne denn?
Zahnarzt.
Ist das wahr?
Nein.
Der Typ kapiert aber auch gar nichts oder ist möglicherweise sie diejenige, die nichts kapiert. Würde ein Mann die Hauptrolle in diesem Film spielen, dann wäre es vermutlich so eine total belanglose Komödie gewesen, weil wir dieses Womanizer-Ding mit dem Arschloch-Typ, der erst die Richtige mit dem unschuldigen Blick kennenlernen muss, weil wir das wirklich schon tausendmal gesehen haben. Weil es aber dieses Mal kein Womanizer, sondern ein Manizer-Ding ist, also quasi mit der Arschloch-Frau, die die Kerle der Reihe nach abserviert, bis der eine mit dem Dackelblick kommt und weil Amy Schumer einfach so sauwitzig ist, ist es eine wirklich lustige, sehenswerte Komödie. Sie heißt Dating Queen, startet auch übermorgen im Kino. Könnt da reingehen, der Papi hat's erlaubt. Bube, Dame, König Gras, Snatch oder Sherlock Holmes, alles Filme von Guy Ritchie, dem Ex-Mann von Madonna, der definitiv einer der besten britischen Action-Regisseure ist, die es zurzeit gibt und der dazu noch einfach diesen ganz eigenen, besonderen Stil hat. Den beweist er auch ab Donnerstag wieder, denn nach The Kingsman, nach Spy, Susan Cooper Undercover und nach Mission Impossible kommt schon wieder ein Agentenfilm ins Kino. Dieses Mal in einem historischen Setting und mit zwei echten, man möchte sagen Schönlingen auf der Leinwand, Armie Hammer und Henry Cavill. Anna Wollner hat die beiden für eine Stunde Film in London getroffen und sich natürlich auch den Film für euch angeguckt.
Werden wir immer noch verfolgt?
Ja.
Ist er allein?
Hm.
Sieht er rüber?
Hm.
Hat er nur eine Hand am Lenkrad?
Mhm.
Wenn Sie etwas hören, das klingt wie ein Schuss, fahren Sie los.
Eine Verfolgungsjagd mitten durch Ost-Berlin, Anfang der 60er Jahre. Mit quietschenden Reifen liefern sich zwei verfeindete Geheimagenten ein wildes Rennen.
Napoleon Solo, der effektivste Agent der CIA.
Ilya Kuryakin. KGB, jüngster Einsteiger und ihr bester Mann nach 3 Jahren.
Es ist der aberwitzige Auftakt für eine Geheimagentengeschichte aus dem Kalten Krieg. In den Hauptrollen Superman-Darsteller Henry Cavill und Lone Ranger-Mime Armie Hammer, der mit seinen 1,96 Meter nur gerade so hinter das Steuer seines Oldtimers passte.
It was a traumatic. They had to actually move the tracks of the seat back a little bit, so I could get my knees past the steering wheel.
Irgendwann geht für ihn die Verfolgungsjagd zu Fuß weiter. Sein Trabi wurde ausgeschaltet. Noch mehr Leid am Filmset.
I ran behind a car for 3 days.
Oh, know? True, yeah.
So that was the scene for me where I'm chasing the car. We were running around East Berlin at 3 o'clock in the morning and it was absolutely freezing. And Henry and Alicia are seated in the car and that they probably have like a warm cup of coffee or tea. And I'm sitting, but like sprinting. But that was probably the hardest for me.
Dabei sieht der Film gar nicht so hart aus. Guy Ritchie, sowas wie ein Experte für Gangstergeschichten mit Stil, macht aus der ehemaligen Fernsehserie Solo für Onkel, im Original als The Man from U.N.C.L.E. bekannt, einen glattgebügelten Hochglanzagentenfilm mit viel 60er-Jahre-Schick, Musik und Humor. Eine Art Bromance im Kalten Krieg, mit russischem und amerikanischem Agenten, die gemeinsame Sache machen müssen, um die Welt vor einer atomaren Katastrophe zu beschützen.
Wir haben kürzlich die Existenz einer internationalen Verbrecherorganisation mit Verbindung zu ehemaligen Nazis aufgedeckt. Es gibt Gerüchte, sie hätten eine Atombombe.
Wir müssen zusammenarbeiten, um diese Organisation zu unterwandern.
Wir lassen sie allein, dann können sie sich kennenlernen.
Handlungsort ist neben halb Europa eben auch Ost-Berlin. Die Bösewichte sind natürlich Deutsche. Deswegen mussten die zwei Hollywood-Stars Cavill und Hammer auch für das englische Original Deutsch lernen, was für beide nicht ganz so einfach war.
I know absolutely no German. And I can say V8s, and that's about it. So for the movie, it was very difficult for me for the German lines.
Okay, well, I mean, I'd learned a little bit in school, so I was familiar-ish with the language, but school was quite a long time ago. And the type of German I was speaking in the movie was engine language, which Army could probably speak better than I can in English anyway. So it was definitely a bit of gobbledygook for me. Das ist eine gute Verbesserung. Verbesserung. I think.
I mean, like a scale of 1 to German, it sounds German.
Deutsch hin oder her. Codename Ankel macht dann am meisten Spaß, wenn Guy Ritchie ausstattungstechnisch aus dem Vollen schöpft und seine beiden männlichen Schauspieler Hammer und Cavill und ihre weiblichen Gegenparts Alicia Vikander und Elizabeth Debicki ins rechte Modelicht rückt. Irgendwo zwischen Mode-Hochglanzmagazin James Bond und der Ocean's 11-Reihe und einer doch recht heiteren Erkenntnis der beiden Stars zum Schluss.
Who'd win in a fight between you and I? Well, we probably end up hugging.
Yeah.
The world wins when we fight.
So, ihr Lieben, Schluss für heute. Es ist kurz vor 9, aber natürlich ist nicht Schluss ohne einen kleinen Rausschmeißer von mir für euch. Der heißt diese Woche Toilet Stories und ist ein wirklich bitterböser deutscher Episodenfilm. Es sind 5 Stories, die zeitgleich spielen und ganz am Rande was miteinander zu tun haben. Ihr müsst euch die ganze Nummer so ein bisschen vorstellen wie Quentin Tarantinos 4 Rooms, nur dass hier alle Geschichten auf diversen Klos spielen und nicht ganz so brutal und blutig sind wie bei Tarantino vielleicht. 5 Episoden insgesamt, hatte ich gesagt. 2 fand ich eher so lala bis langweilig, gebe ich zu. Aber die anderen 3 fand ich echt den Kracher und für die allein lohnt sich's absolut. Die eine dieser 3 handelt von einem Vertreter, der so einer super zickigen, verknörzten Rentnerin ein Hightech-Klo für ihren Schlaganfall-Gatten verkaufen will.
Sie hat mich angerufen wegen der Toilettensitzerhöhung.
Ja, hat uns der Pflegedienst geraten.
Die Washlet G.
Was ist das denn?
Das ist quasi der Mercedes unter dem WC-Aufsatz.
Ich will ganz ehrlich sein, Frau Schoos.
Das hoffe ich doch.
Mit dem Korpus wird das nicht zerpassen, auch die einfachen Erhöhungen nicht drauf.
Die nächste Story handelt von einem Typ, der seinem Sitznachbarn auf dem Klo eine absolute Schreckenstat beichten will.
Wir halten den jetzt seit 30 Jahren in ihrem Keller gefangen.
Das ist eine ganz schöne Belastung, das kann ich Ihnen sagen.
Und die dritte Geschichte, die ich echt krass, aber super gut gemacht fand, handelt von einem sehr nett aussehenden, gut gekleideten Herrn, der zwei ständig rumpöbelnden, totalen Assi-Schläger-Typen auf einem abgelegenen öffentlichen Klo auflauert.
Was ist los, du Bussi?
und denen das Pussy-Gelaber sehr bald schon sehr im Hals stecken bleibt. Guckt vielleicht mal, wo der Film in eurer Nähe läuft. Ist wirklich ein echter Geheimtipp für mal wieder was ganz, ganz anderes im Kino. Heißt Toilet Stories, auch ab Donnerstag neu draußen. So, das war's dann jetzt für heute. Nächste Woche Dienstag macht eine Stunde Film kurze Sommerpause. Da gibt's von 20 bis 21 Uhr ein Best-of der Gäste und Interviews des Jahres von mir. Und am 25. August bin ich wieder live für euch da, dann wieder mit den aktuellen Filmen und Serien. Tom Westerholt ist raus. Ich wünsche euch eine tolle Sommerwoche. Allesamt reinhauen und tschüss.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr.